Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Sonntag.
Herzlich begrüßt Sie, Claudia Kaminski. Schön, dass Sie dabei sind. Kaplan Leonard Skorzyk lädt uns ein, über die Person Jesu nachzudenken. Und über die eine Antwort, die wir geben würden, wenn Jesus uns fragen würde: Was willst du, dass ich dir tue? Doch zunächst das Neueste vom Tag.
Mit Mario Galgano. Papst Franziskus hat die Finanzwelt zu mehr Ausrichtung auf das Wohl aller Menschen anstelle von egoistischer Profitgier aufgerufen. Das aktuelle Wirtschaftssystem verurteilte das Kirchenoberhaupt als am Gott des Geldes orientiert. Dies führe zu räuberischer Ausbeutung von Mensch und Natur sowie zu verschiedenen Formen von Ungerechtigkeit, die nicht einfach nur gleichgültig hingenommen werden dürften, mahnte der Papst an diesem Samstag im Vatikan. Die Präfektur des Päpstlichen Hauses hat angekündigt, dass Papst Franziskus am Dienstag, den 2. November, dem Gedenktag aller Verstorbenen, um 11 Uhr der Eucharistiefeier auf dem französischen Militärfriedhof in Rom vorstehen wird. Im Herzen des römischen Naturschutzgebietes Monte Mario, das von der Via della Camiluccia aus zugänglich ist, liegt der französische Soldatenfriedhof, der für die Gefallenen des Italienfeldzugs des Zweiten Weltkriegs bestimmt war. Papst Franziskus hat gegenüber der Generalkurie der Don Bosco-Schwestern in Rom dazu aufgerufen, nicht zu vergessen, was das schlimmste Übel in der Kirche sei, sich der geistlichen Weltlichkeit hinzugeben. In seiner langen Rede rief er zur generationsübergreifenden Arbeit auf. Franziskus besuchte die Generalkurie der Don Bosco-Schwestern am Freitagvormittag, die zum Generalkapitel versammelt waren. Er ermutigte sie, generative Gemeinschaften und Frauen der Hoffnung zu sein in dieser zerbrechlichen und unsicheren Zeit der Pandemie, die so viel Blutvergießen verursacht und die Armut vervielfacht habe.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho verließ, saß am Weg ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut: »Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir!« Viele befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Jesus blieb stehen und sagte: »Ruft ihn her!« Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: »Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich!« Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: »Was willst du, dass ich dir tue?« Der Blinde antwortete: »Rabuni, ich möchte sehen können.« Da sagte Jesus zu ihm: »Geh, dein Glaube hat dich gerettet.« Im gleichen Augenblick konnte er sehen, und er folgte Jesus auf seinem Weg nach.
Als ich 11 Jahre alt war, wurde mir damals wahrscheinlich einer meiner größten Wünsche erfüllt. Meine Eltern haben mir einen Hund gekauft. Mein Hund Duke, er hat mich durch so viele Lebenserfahrungen und Lebensabschnitte begleitet und wir haben immer gesagt, vielleicht erlebt er sogar noch meine Priesterweihe mit und er durfte mitfeiern bei den Primizfeierlichkeiten. Aber man merkt, dass Duke mittlerweile 14 Jahre alt wird. Und er ist in den letzten Monaten und Jahren zunehmend erblindet und mittlerweile kann man sagen, er ist komplett blind. Wenn ich an seine jungen Welpentage denke, dann denke ich vor allem daran, wie lebendig er herumgegangen ist, wie er damals noch ein kleiner Jäger war und erlegt hat, was wir gar nicht wollten, dass er erlegt, und wie lebendig er war. Mittlerweile ist es manchmal ziemlich traurig zu sehen, wie er selbst beim durchs Haus gehen gegen die Möbel läuft und wie er sich zwar extrem gut auskennt noch im Garten und manövriert, aber wie natürlich jede kleine Bewegung für ihn eine Herausforderung ist. Ich glaube, wenn Gott uns manchmal anschaut oder die Menschen im Evangelium, das wir gerade gehört haben, dann schaut er genauso auf uns, wie wir manchmal auf meinen Familienhund Duke schauen. Mit irgendwie ein bisschen einer Traurigkeit und vor allem mit Erbarmen und Mitgefühl, weil man ihm doch irgendwie helfen muss, der Arme rennt ja sonst überall dagegen. Und genau so eine Stelle finden wir heute in unserem Evangelium. Unser Herr Jesus begegnet einem Blinden und ich stelle die These auf, dass die eigentlich Blinden in dieser Stelle des Markus-Evangeliums die Jünger Christi und die Apostel sind, nicht der blinde Bartimäus, der so offensichtlich dort am Boden sitzt. Wir befinden uns bei dieser Stelle vom Markus-Evangelium bei dem letzten Abschnitt der Reise von Jesus aus Galiläa nach Jerusalem. Er muss vom Norden nach Jerusalem durch einige unterschiedliche Gebiete, zum Beispiel durch Samarien durch. Und angefangen vom 8. Kapitel bis jetzt hin zum Ende des 10. Kapitels wird von Markus diese Reise Jesu beschrieben. Es ist nicht nur eine Reise, die irgendwie ihn durch das Heilige Land führt, sondern es ist eine Reise mit einem Ziel. Wir werden konfrontiert mit den ersten Ankündigungen, drei Ankündigungen seines Leidens. Und es ist fast so wie beim Entwicklungsroman, auch in diesen Kapiteln mehr die Rede davon, was mit dem Menschen auf dieser Reise, was mit ihrer Entwicklung passiert, als die Reise an sich. Wir kommen nach Jericho. Und Jericho hat in der Bibel keine gute Konnotation, sondern es ist die Stadt, wo wir sofort dran denken, dass David zu ihr gekommen ist und sie besiegen musste, weil sie eine Stadt der Sünde war. Eine Stadt, die im Kontrast zu Jerusalem steht, obwohl sie relativ nah beieinander liegen. Der große Unterschied ist, und das kann man auch ein bisschen spirituell deuten, Jerusalem liegt sehr weit oben und Jericho liegt viel weiter herunter. Und man muss wirklich nicht nur bildlich, sondern realistisch von Jericho nach Jerusalem hinaufgehen. Die Jünger verstehen in diesen paar Kapiteln der Reise Jesu von Galiläa nach Jerusalem ganz vieles falsch. Wir beginnen diese paar Kapitel mit einer anderen Erzählung eines Blinden. Dort ist es eine kompliziertere Sache. Jesus muss sogar zweimal die Hände auflegen, bis die Blindheit ganz von dem Mann gewichen ist. Aber es ist wie, als würde uns der Evangelist sagen wollen, dass wir diese Kapitel unter dem Thema der Blindheit lesen sollen. Und die Jünger, die sind wirklich immer wieder mit Blindheit geschlagen. Sie verstehen die wahre Sendung, die Person, die Bedeutung und die Aussagen Jesu Christi nicht. Es sind diese bekannten Erzählungen, die Ihnen sicherlich jetzt im Ohr wieder hallen. Es ist zum Beispiel Petrus, der Jesus zur Seite nimmt bei der ersten Leidensankündigung und Jesus still machen will. Es ist zum Beispiel der Streit der Jünger, die sich darum streiten, wer unter ihnen der Größte ist. Und das alles auch in dem Kontext, dass Jesus gerade sein Leiden ankündigt. Und immer wieder sind sie über Jesu Lehre, über seine Aussagen und Sinnbilder sehr entsetzt und erschrocken. Der Evangelist will uns also hiermit sagen, schaut auf die Personen und den gesamten Kontext. Und diese Erzählung von Bartimäus, der Heilung dieses Blinden, ist sozusagen das Ende dieses Entwicklungsromans. Jesus ist also in dieser Stadt in Jericho, die ein krasser Kontrast zu seinem jetzigen Ziel Jerusalem ist. Und am Weg sitzt ein blinder Bettler. Wie könnte besser auch unsere Situation immer wieder beschrieben werden? Bartimäus wird als blind und bettelnd dargestellt. Er ist also bettelarm, er hat überhaupt nichts und muss alles von außen empfangen. Und er ist blind, er erkennt nicht, was direkt vor seinen Augen geschieht. Darin dürfen nicht nur die Apostel damals sich wiederfinden, sondern auch wir immer wieder, wenn wir das Evangelium hören. Bartimäus, er erkennt ganz schnell, dass es sich um Jesus von Nazareth handelt und er bezeichnet ihn sofort, indem er ausruft, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Er bezeichnet ihn mit dem Titel Sohn Davids. Das spielt darauf an, dass die Verheißung sagt, der Thron des Königs über ganz Jerusalem und Israel soll in Davids Geschlecht bleiben. Es spielt also auf Jesu Anrecht auf den Thron Davids an. Die anderen aber, die herumstehen, sie wollen wieder nicht, dass dieser arme Mann zu Jesus findet. Sie befehlen ihm zu schweigen. Es ist wie, als würden diese Rufe auch immer wieder uns in unserem Leben zum Schweigen bringen. Wenn wir uns an Jesus wenden, dann ist es immer wieder die Welt um uns herum und die schlechten Einflüsse, die Versuchung in uns oder außerhalb von uns, die uns abbringen will, sich zu Jesus hinzuwenden und zu rufen, hab Erbarmen mit mir. Jesus, er versteht genau, was er von ihm will Und im Gegensatz zu den anderen, die ihn wegtreiben wollen, sagt er, ruft ihn her. Dieser Blinde wird aufgerufen, er soll Mut haben. Es ist wirklich eine besondere Herausforderung für jemanden, der wirklich wahrhaftig blind ist, in dieser Situation so zu handeln wie Bartimäus. Weil wenn er blind ist, wie soll er dann schnell aufstehen und zu ihm hinlaufen? Es ist aber genau das, was er tut. Und er springt auf, in großem Vertrauen rennt er auf Christus zu und er wirft dabei seinen Mantel weg. Der Mantel, ein Detail vielleicht in dieser Geschichte, was aber immer wieder mit viel Bedeutung ausgelegt wurde. Der Mantel ist vielleicht das einzige Hab und Gut, was dieser Bettler noch hat. Es ist der Schutz für ihn, wenn die Nacht kalt wird oder wenn er vor etwas anderem sich abschirmen muss. Er aber hat so viel Mut und Vertrauen auf Christus, dass er aufspringt und diesen Mantel zurücklässt. Das ist nicht nur gefährlich für ihn, weil er ihn eigentlich ja nicht wiederfinden kann oder ihm einfach geklaut werden kann. Es zeigt auch für uns, dass wenn wir aufspringen und dem Ruf Jesu folgen, dass wir immer dafür ein Opfer bringen müssen. Es ist nie ein einfacher Weg und es ist definitiv kein Weg, der uns nicht ein Opfer abverlangt. Und besonders schön finde ich an dieser Stelle die Anspielung an die Taufe. Wenn wir es nämlich so wie einige frühe Exegeten lesen, dann deutet dies hier an, wie auch früher Erwachsene getauft wurden. Wenn ein Erwachsener in der frühen Kirche hingetreten ist zu der Taufe nach längerer Vorbereitung und guter Entscheidung, dann hatte er seine eigenen Klamotten an, seinen eigenen Mantel. Er kam hin zu dem Taufbecken, er legte seine eigene schmutzige Wäsche, seine Kleidung ab und damit sein altes Leben und er tauchte nackt in den Taufbrunnen ein. Nach der Taufe, nach seiner spirituellen Reinigung und Rettung, kommt dieser neue Christ heraus aus dem Taufbrunnen und wird mit einem neuen Taufkleid bekleidet. Das haben wir bis jetzt auch noch bei unseren Kindertaufen. Dieses neue Kleid, dafür macht sich Bartimäus hier bereit, wenn er seinen Mantel von sich wegschmeißt, sein altes Leben ablegt. Er springt trotz seiner Blindheit motiviert auf und er läuft auf Jesus zu. Er läuft also weg von Jericho, weg von der Stadt, die für Sünde und für das alte Leben steht, und er läuft auf Christus zu. Er läuft auf ihn zu, weil Jesus ihn zu sich gerufen hat. Jesus fragt ihn, als sie jetzt zusammenkommen, was willst du, dass ich dir tue? Es ist eine recht fundamentale Frage und eine extrem offene Frage, die er ihm stellt. Er wusste, was seine Antwort sein wird. Warum hat er ihn nicht gefragt, wie willst du, dass ich dich heile? Oder willst du, dass ich dich heile? Unser Herr stellt eine allgemeinere Frage. Und ich denke, es ist interessant, an diesem Punkt darüber nachzudenken, was wir antworten würden, wenn er vor uns stehen würde und uns dann fragt, was willst du, dass ich dir tue? Wenn wir hier nur eine Antwort haben, dann sollten wir uns es gut überlegen. Ich denke, damit geht es an eine Herzensfrage wirklich. Was ist das Wichtigste, was ich von Jesus will? Darüber können wir nachdenken, wenn wir ihn zum Beispiel am Sonntag in der Eucharistiefeier von Auge zu Auge begegnen. Der blinde Bartimäus antwortet, Rabuni, ich möchte sehen können. Er weiß, dass Christus die Macht hat, ihm wieder sein Augenlicht herzustellen. Wir sollten mit dem gleichen Vertrauen antworten, wenn wir uns überlegen, was wir ihm antworten würden auf diese Frage. Wenn wir antworten, dann sollten wir es in dem großen Vertrauen tun, dass für Christus alles möglich ist. Wir können also auch ein bisschen mutig sein und vielleicht etwas ganz Besonderes, etwas eigentlich Unmögliches uns erfragen. Je größere Sachen wir von Gott erfragen oder bitten, desto größeres kann er uns schenken. Jesus bestätigt ihm seine Bitte und sagt, geh, dein Glaube hat dich gerettet. Es ist wichtiger, dass sein Glaube ihn gerettet hat, als dass er nur wieder sehen kann. Verstehen Sie mich nicht falsch? Jesus Christus heilt von damals bis heute immer wieder Menschen wahrhaftig und nicht sinnbildlich. Er kann auch heute noch, und dafür müssen wir bitten und beten, heute noch Menschen von massiven Behinderungen und Krankheiten befreien. Das ist eine Realität, die dem Christen bewusst sein muss. Aber diese Stelle hier, die ein Sinnbild dafür auch ist, was die Jünger durchmachen über die verschiedenen Kapitel der Reise Jesu aus Galiläa nach Jerusalem. Sie sind hierdurch blamiert. Denn es heißt im nächsten letzten Vers, im gleichen Augenblick konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg nach. In diese Schar der Nachfolgenden, der Jünger und Apostel, reiht sich Bartimäus also ein. Die Begegnung mit Jesus und seine heilende Wirkung, sie lassen ihm eigentlich keine Wahl mehr und er stimmt zu, er folgt Jesus nach. Jetzt steht Bartimäus neben den Aposteln und neben den Jüngern, die vorher so falsche Aussagen getroffen haben, so falsches Verständnis gezeigt haben und die für die Wahrheit der Bedeutung Christi und seiner Person und seiner Sendung blinder waren als Bartimäus. Wir können diese Stelle also gleichzeitig lesen als eine Motivation für uns, über die spirituelle Realität nachzudenken und darüber nachzudenken, wo wir uns in dieser Bibelstelle wiederfinden. Und wir können es vielleicht lesen als eine besondere Auslegung der Blindheit der Jünger. Ich denke, dass die Schwachheit der Apostel immer wieder in den Evangelien nicht dafür dargestellt wird, dass wir uns über sie lustig machen können oder dass wir weniger Respekt vor den ersten Zeugen unseres Glaubens haben, sondern es ist für uns eine Möglichkeit, uns mit ihnen zu identifizieren und zu sehen, wie häufig wir, wie die Apostel, ein falsches, ein verzerrtes Bild von Jesus haben. Schlussendlich sind wir ja auch immer wieder blinde Bettler, also Menschen, die arm sind und hilfsbedürftig und die vor Gott nicht das Richtige sehen. Nicht mit Jesu Augen oder in diesem Beispiel nicht mit den neuen Augen des Bartimäus sehen können. Der heilige Chrysostomus hat damals schon in einer Auslegung eine ähnliche spirituelle Motivation rausgelesen. Als der Blinde die Aufregung der Menge hört, fragt er, was ist los? Sie sagten ihm, es ist Jesus von Nazareth. Da war seine Seele vom Glauben an Christus so entflammt, dass er ausrief, Jesus, Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir. Verspürst du nicht den gleichen Drang zu schreien? Du, der du auch am Wegesrand wartest, an der kurzen Straße deines Lebens. Viele tadelten ihn und sagten ihm, er solle schweigen. Sie alle haben sich verschworen, dir zu sagen, bleib ruhig, schrei nicht. Wer glaubst du zu sein, dass du Jesus zurufen kannst? Störe ihn nicht auf seinem Weg. Aber der arme Bartimäus wollte nicht auf sie hören, umso mehr rief er, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Unser Herr, der ihn von Anfang an gehört hatte, ließ ihn in seinen Gebeten ausharren. Bei dir macht er auch dasselbe. Jesus hört unser Schreien von Anfang an, aber er wartet. Er möchte, dass wir überzeugt sind, dass wir ihn brauchen. Er möchte, dass wir ihm Platz machen, hartnäckig bleiben, wie der Blinde, der an der Straße von Jericho wartet. Der heilige Chrysostomus, er will also auch, dass wir uns mit dem Bartimäus dieser Erzählung identifizieren. Er will, dass wir vielleicht so wie die Jünger nach der Himmelfahrt Christi, gereinigt von den ganzen falschen Verständnissen, die sich hier im Markus-Evangelium noch zeigen, Christus nachfolgen. Auch der heilige Chrysostomus will, dass wir mit Bartimäus rufen, Rabuni, ich möchte sehen können. Gib mir die neuen Augen, die Augen eines wahren Christen, die Augen, die so wie Christus sehen können. Denn so können wir, wie Bartimäus, geläutert und gereinigt, unseren Mantel des alten Lebens abwerfen und Christus nachfolgen.
Das war eine Betrachtung zum Sonntagsevangelium von Leonard Skorzik aus Regensburg. Sie hörten eine Sendung von Claudia Kaminski für Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.